Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Markus Dichmann.
Das Mittelmeer, ne? Das trennt Welten. Und zwar muss man sagen, in vielerlei Hinsicht. Es trennt ja zum Beispiel Kontinente, also Europa und Afrika im Süden. Uns geht es heute aber vor allem um den Osten und da liegt ja bekanntermaßen Asien. Die engste Stelle zwischen Asien und Europa, zwischen diesen beiden Kontinenten, ist der Bosporus. Und genau da liegt jetzt schon seit Jahrtausenden eine Stadt, die schon viele Namen getragen hat. Heute, klar, heißt sie Istanbul. Da leben 15 Millionen Menschen und fast alle, die dort leben, sind Muslime. Denn hier trennen sich jetzt nicht nur zwei Kontinente, sondern auch zwei religiöse Welten. Christentum im Westen und der Islam im Osten treffen hier aufeinander und das leider historisch betrachtet nicht immer friedlich. Heute gehen wir hier in der einen Stunde History ins Jahr 718. Da hieß die Stadt noch Konstantinopel. Und der damals noch blutjunge Islam stand mit Soldaten und Belagerungstürmen vor den Stadtmauern.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfen.
Grüß dich, Matthias.
Hi, sei gegrüßt.
So, man muss wissen, zu dieser Zeit ist der Islam, wie ich gerade sagte, noch blutjung, expandiert aber schon ziemlich rasch. Die islamische Expansion nennt man das dementsprechend auch, von Medina raus in die weite Welt. Und wir hatten ja auch schon mal eine Sendung hier, eine Stunde History, über Mohammed, den Urvater und Propheten des Islam, der 632 verstorben ist und mit dem alles angefangen hat. Wo überall, Matthias, glaubte man denn zu der Zeit schon an Mohammed und auch an den Islam?
Naja, das kann man so ungefähr eingrenzen mit der arabischen Halbinsel, also Medina und Mekka, die beiden religiösen Zentren des Islams, die lagen hier und liegen immer noch dort. Heute ist hier Saudi-Arabien. In Medina befindet sich die Prophetenmoschee, die nach der Moschee in Mekka die zweitheiligste des Islam ist. In Mekka, da steht die Kaaba, der schwarze Stein, das ist das zentrale Heiligtum des Islam. Und bis zu Mohammeds Tod, eben im Jahr 632, hatte der Islam sich aber über dieses Kerngebiet hinaus schon ausgeweitet in den heutigen Ländern Jemen, Bahrain, Oman, Irak, Kuwait, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate bis nach Syrien.
Mhm. Es ging aber eigentlich erst richtig los nach Mohammeds Tod, die Expansion des Islam.
Genau, deswegen nennen die Historiker, wie du das eben schon gesagt hast, auch diese Phase die islamische Expansion. Und diese Expansion war der Versuch, das Oströmische Reich als regionale Hegemonialmacht abzulösen. Als christliche Metropole der Osthälfte des alten Imperium Romanum war Konstantinopel natürlich der Angriffspunkt, um dieses höhere Ziel zu erreichen. Die Umayyaden konnten zwar die Stadt nicht einnehmen, aber der Angriff auf dieses Überbleibsel des riesigen Imperium Romanum, der war erfolgreich. Das Oströmische Reich nämlich verlor erst Palästina und dann Syrien. 642 folgte dann Ägypten und bis zum Ende des 7. Jahrhunderts folgte der Nordteil des afrikanischen Kontinents. Die muslimische Expansion zielte übrigens auch auf das Perserreich der Sassaniden ab, das nach 651 komplett untergegangen ist. Ägypten, das heutige Libyen, der Iran, die Länder an der Levante, wo wir heute Israel, Jordanien und Libanon finden, Syrien bis zur Küste des Kaspischen Meeres, all diese Länder gingen in diesem riesigen Reich der Umayyaden auf.
Wahnsinn. Der Beginn der islamischen Expansion nach Mohammeds Tod wird dann aber auch oft als Eroberungen der vier recht geleiteten Kalifen bezeichnet, Matthias. Das musst du uns nochmal eben erklären, was bedeutet das?
Ja, es ist eigentlich mehr als nur eine Bezeichnung einer Epoche, sondern eben auch ein Hinweis auf unterschiedliche Strömungen, die es im Islam gegeben hat und immer noch gibt. Bei den Sunniten amtieren nach dem Tod von Mohammed vier Kalifen. Sie waren damit die Nachfolger Mohammeds. Bei den Schiiten wurde das nicht anerkannt. Sie sahen in den 12 Imamen die von Allah auserwählten Nachfolger Mohammeds. Der erste Imam und der vierte Kalif, um das Ganze noch ein bisschen mehr zu verwirren, sind ja im Übrigen identisch. Für einen Nicht-Moslem ist das nicht mehr nachvollziehbar. Schließlich berufen sich Schiiten und Sunniten, Kalifen hin, Imame her, auf Mohammed, Allah und den Koran. Egal wie man das nun sieht, bis 750 expandierte der Islam weiter in Richtung Asien, nach Afghanistan zum Beispiel und nach Europa durch die Eroberung und Besiedlung auch Spaniens.
Mhm. Diese Expansion verlief ja jetzt aber nicht irgendwie durchs Füße kitzeln und gut zureden. Ne? Das war zum Teil mit extremen kriegerischen Mitteln durchgezogen worden.
Absolut. Das waren Eroberungsfeldzüge, die auch Rückschläge verkraften mussten. Der Vorstoß nach Konstantinopel hatte zum ersten Mal schon in den 670er Jahren stattgefunden, als der erste Kalif, die römische Metropole belagert hatte. Nach 4 Jahren musste er das Unternehmen abbrechen, weil die Flotte in einem Seegefecht durch den Einsatz des sogenannten griechischen Feuers zerstört worden war. Bei diesem Feuer stellten sich die Soldaten mit einer Art Feuerspritze ans Heck ihrer Boote, ließen die Angreifer nah an sich heran manövrieren, um sie dann mit der Feuersbrunst zu attackieren. Das war offenbar sehr effektiv. Jedenfalls war 678 die Flotte der Umayyaden zerstört und die Belagerung Konstantinopels wurde ohne Erfolg abgebrochen.
40 Jahre später sollten es die Umayyaden aber noch einmal versuchen, Konstantinopel einzunehmen. Unser Thema heute in einer Stunde History, das schauen wir uns gleich genauer an.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stadt auf und zwischen zwei Kontinenten und zwischen zwei Welten. Konstantinopel wird belagert. 718. Und wie diese Belagerung letztendlich scheitert, das erzählt uns jetzt Benedikt Schulz.
Feuer!
Schiffe. Schiffe. Überall. Der Bosporus voller Schiffe. Hunderte. Tausende.
Feuer!
Wie eine Sintflut fiel unsere Flotte in den Bosporus ein. Wir hatten Konstantinopel eingekesselt. Die Stadt gehörte so gut wie uns. Doch welch ein Unglück. Leo stand höchstpersönlich auf den Schutzwällen und ließ flüssiges Feuer auf die Gegner herabregnen. Die Nachhut der gegnerischen Flotte stand in hellen Flammen. Die Araber sprangen schreiend von Bord in die kalten Fluten des Bosporus. Und wir Römer schöpften endlich wieder Hoffnung. Mein Name ist Demosthenes Aristodemus, Parakoimomenos am Hofe des Basileus. In diesen Tagen der größten Not erteilte mir mein ehrwürdiger Kaiser, Leo, genannter Isaurier, Basileus des gesamten Römischen Reichs und Herrscher von Konstantinopel, den Auftrag, Bericht zu erstatten.
Ich bitte dich, schreibe nieder, was hier geschieht, mein lieber Demosthenes.
Nichts auslassen, nichts hinzufügen und bezeugen, wie wir Römer von Konstantinopel die Belagerung unserer Stadt durchlitten.
Ich bin Ibrahim ibn Hassim von den Banu Umayya. Vom Stamme der Quraysh, Großonkel des Kalifen Sulaiman ibn Abd al-Malik. In diesen Zeilen schreibe ich nieder, wie unser Vorhaben, die Hauptstadt der Römer zu erobern, den Segen des Gnädigen, des Barmherzigen verlor.
Ich suche den Beginn. Wo nahmen die Fäden ihren Anfang, die hier in unserer ewigen Stadt im Bosporus und an der Theodosianischen Mauer zusammenliefen. Seit mehr als 8 Dezennien blickt die Welt mit staunendem Schrecken auf den Sturm, der von den Wüsten Arabiens auf die Menschheit losgelassen wurde. Als unsere Kundschafter berichteten, dass die Mohammedaner im Begriff waren, eine gewaltige Flotte aufzustellen, da wussten wir, sie würden es ein weiteres Mal versuchen, Konstantinopel zu Fall zu bringen. Im Frühsommer 717 überquerte Maslama ibn Abd al-Malik, Vater des Kalifen Suleiman, mit einer gewaltigen Streitmacht den Hellespont und drang in Thrakien, in römisches Kernland, ein. Sie verwüsteten das Land und marschierten auf Konstantinopel zu. Und im Osten drang ihre Flotte in den Bosporus ein, um uns vom Meer zu trennen. Doch der Herr war mit uns an jenem 3. September Anno Domini 717. Denn der Wind hatte plötzlich gedreht und die gesamte arabische Nachhut gegen die Stadtmauern getrieben. Gegen unser geheimes flüssiges Feuer waren sie hilflos.
Allah liebt diejenigen, die für seine Sache kämpfen. Unsere Vorräte neigten sich dem Ende zu und mit dem Einbruch des Winters kam der Hunger. Die Römer hingegen hatten weiterhin Zugang zu den Häfen des Schwarzen Meeres. Schnee lag auf den Feldern und wollte nicht mehr gehen. Die Männer aßen ihre Pferde, Baumwurzeln, Gras und sie starben. Sie starben wie die Fliegen.
Doch im Frühjahr Anno Domini 718 schien sich das Blatt wieder zu wenden. Denn neue Schiffe kamen, über 700 aus Ägypten und Afrika. Und sie brachten den Mohammedanern neue Vorräte und Waffen. Aber ihre Verstärkung bestand zu weiten Teilen aus ägyptischen Christen. Und diese verließen in kleinen Beibooten ihre Herren und schlossen sich uns an.
Setzt die Dromonen in Fahrt! Füllt die Feuerzylinder!
Und wieder ließen die Römer ihr griechisches Feuer auf unsere Schiffe herab und zerstörten sie in einem flammenden Inferno.
Und doch war die Gefahr nicht gebannt, denn eine weitere Streitmacht bewegte sich Richtung Konstantinopel und noch waren die Belagerer zahlreich. Dann aber kamen die Bulgaren, angeführt von ihrem Herrscher Terwel.
Angriff!
Zehntausende. Zehntausende Muslime starben alleine an jenem Tag im Sommer.
Und am 15. August, am Tag der Entschlafung unserer allerheiligsten Theotokos, unserer Mutter Gottes, gaben die Araber ihre Belagerung endgültig auf.
Eine Stunde History hier, Deutschlandfunk Nova. Die gescheiterte Belagerung von Konstantinopel. Der Islam und das Reich der Nachfolger Mohammeds expandieren, aber bei Konstantinopel ist Schluss. Was da geschehen ist, habt ihr eben gehört hier in eine Stunde History. Reden wir aber auch nochmal drüber mit Professor Peter Schreiner, Historiker und Achtung, Byzantinist. Grüße Sie, Herr Schreiner.
Ja, guten Tag.
Vielleicht erklären Sie uns zum Auftakt nochmal kurz, was ein Byzantinist eigentlich genau ist.
Ein Byzantinist ist ein Wissenschaftler, der sich mit der Geschichte, der Kultur, der Literatur und der Sprache des Byzantinischen Reiches beschäftigt.
Und daher auch Ihr Interesse an der Belagerung Konstantinopels, denn das war bis dahin die Hauptstadt des Byzantinischen Reiches. Und auf Konstantinopel hatten es nun die Umayyaden, die Herrscher des Islamischen Reiches, abgesehen. Allerdings, die Belagerung scheitert, haben wir ja schon gehört. Was bedeutete das damals für die islamische Expansion?
Die Belagerung durch die Araber war die stärkste Bedrohung des Byzantinischen Reiches. Und wenn damals Konstantinopel erobert worden wäre, ja, dann gäbe es zum Beispiel meinen Beruf nicht. Dann bräuchte ich mich nicht mit Byzanz zu beschäftigen. Was bedeutet also das Scheitern der Belagerung von Konstantinopel? Das Byzantinische Reich konnte fortbestehen. Das Scheitern der Belagerung war ein großer Prestigeverlust für das Kalifat gewesen. Prestigeverlust nicht nur nach außen hin, sondern vor allem nach innen hin, denn dieses Kalifat ist noch damals eine sehr junge Institution gewesen. Erst um 650 herum haben sich die Kalifen institutionalisiert und hatten natürlich im Inneren sehr, sehr viele Gegner gehabt. Und das nenne ich Prestigeverlust. Das Kalifat hatte ja schon andere Punkte des Byzantinischen Reiches vorher mit Erfolg angegriffen. Es hat sich sogar bis nach Spanien ausgeweitet und es hat sich im Inneren Asiens ist es vorgedrungen bis Samarkand und Buchara und nun scheitert es am Byzantinischen Reich und das war eine ganz große politische Enttäuschung, die dann natürlich jenen Kräften im Inneren, die gegen bestimmte Gruppierungen im herrschenden Kalifat gewesen sind, Auftrieb gab und letztlich zum großen Machtwechsel im Jahre 750 führte, als die herrschende Dynastie der Umayyaden von den Abbasiden abgelöst wurde.
Was also hatten denn die Umayyaden aber eigentlich vor mit Byzanz? Wollte man sich die Stadt einverleiben, zum Teil des Reiches machen oder was war der Masterplan an der Stelle?
Die eine Meinung ist, dass man das Byzantinische Reich und vor allem dessen Hauptstadt Konstantinopel erobern wollte, um nun dort am ehemaligen Sitz des römischen Kaisers das Kalifat zu errichten und sozusagen Konstantinopel zur Hauptstadt eines neuen großen arabischen Reiches zu machen.
Wie es das die Osmanen später ja dann gemacht haben. Tatsächlich.
Wie es die Osmanen später gemacht haben. Aber diese Ansicht vertrete ich überhaupt nicht. Konstantinopel zu erobern bedeutete, das Byzantinische Reich, die Schaltstelle des Byzantinischen Reiches zu erobern und damit auch das Byzantinische Reich, das Oströmische Reich, in das Kalifat voll mit einzubeziehen. Also das war doch das eigentliche Ziel gewesen, nicht Ostrom zu beerben, sondern das Oströmische Reich zu einem Teil des Kalifates zu machen. Konstantinopel hätte sich von den vor allem den klimatischen Voraussetzungen her überhaupt nicht für eine Hauptstadt eines arabischen Reiches geeignet. Das Klima war viel zu hart, viel zu kalt, um dort den Arabern, die gerade im 7. und auch im 8. Jahrhundert ja noch an die Gegebenheiten ihrer ursprünglichen Heimat gewohnt waren, wäre dieses Klima viel zu rau, zu unwirtlich gewesen. Und außerdem wäre Konstantinopel ja am äußersten Rande des Kalifates gelegen. Die Kernzonen waren wirklich da, von woher auch die Kräfte der Expansion kamen, eben vom syrisch-palästinensischen Raum. Und das war der ideale Mittelpunkt, und auch geopolitische Voraussetzungen hätten eine Übernahme Konstantinopels als neuen Sitz des Kalifates eigentlich ganz unmöglich gemacht. Deshalb gehe ich davon aus, dass man einfach diesen großen Raum erobern wollte, und diese Eroberung war nur möglich, wenn man die zentrale und einzige zentrale Stadt in seine Hände bekommen hat.
Byzantinist Peter Schreiner bei uns in eine Stunde History, Deutschlandfunk Nova hier. Herr Schreiner, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen sehr.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
Die Belagerung von Konstantinopel war eine gescheiterte Belagerung, aber dann doch eigentlich nur ein Rückschlag bei sonst sehr, sehr vielen, sehr erfolgreichen Feldzügen im Rahmen der islamischen Expansion. Eine Stunde History hier. Daher, Matthias, mal die Frage, wie man das eigentlich alles so im Westen wahrgenommen hat, beziehungsweise genauer, was dachte denn eigentlich der Papst in Rom über diese neue Religion und diese neuen Heere, die da jetzt plötzlich auf dem Vormarsch waren?
Naja, also Konstantinopel war für den Papst in Rom zunächst einmal noch sehr weit weg, und eine unmittelbare Gefahr konnte Gregor II., der war damals Papst, für sich und den Vatikan jedenfalls noch nicht erkennen. Der Papst hatte mit dem Kaiser in Konstantinopel, das war zu der Zeit Leo III., einen ganz anderen Stress. Der drehte sich um Steuerforderungen und um den sogenannten Bilderstreit. Bei letzteren ging es um die richtige Verwendung und die angemessene Verehrung von Ikonen. Die eine Seite lehnte das ab, die andere rückte die Ikonenverehrung in die Mitte ihres Glaubens. Der Angriff der Umayyaden war also tatsächlich eher ein Problem für Leo III. In Konstantinopel, und der fühlte sich dem Angriff offenbar gewachsen, denn der Ruf nach einer gemeinsamen Antwort der Christen, etwa durch ein gemeinsames Heer der europäischen Christenheit, das zur Hilfe eilen würde, der kam nicht.
718 in Konstantinopel sollte er ja auch ein bisschen damit Recht behalten. Es änderte sich dann aber alles ein paar Jahre später, als es in Frankreich eine gewisse Schlacht gegen ein anderes muslimisches Heer gab, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben,
genau,
in einer Stunde History.
Das war nämlich an der Römerstraße zwischen Tours und Poitiers im Jahr 732. Stellen wir uns mal die europäische Landkarte mit den angrenzenden Gebieten vor. Muslimische Länder oder Gebiete, die von Muslimen schon eingenommen worden waren, zogen sich vom asiatischen Osten, beispielsweise dem heutigen Usbekistan oder Afghanistan, über den Iran, den Mittleren und Nahen Osten, die arabische Halbinsel, Ägypten und weiter die nordafrikanische Mittelmeerküste entlang bis Tanga und im Westen bis zur Grenze zwischen Spanien und Frankreich. Wenn man das nun von Rom aus betrachtet, konnten die Christen den Eindruck gewinnen, von muslimischen Ländern geradezu umzingelt zu sein. Wie stark diese Situation als Bedrohung empfunden wurde, konnte man dann tatsächlich 732 an der päpstlichen Propaganda ablesen, mit der zum Kampf gegen die von Spanien heraufziehenden Muslime aufgerufen wurde.
Islam und Christentum, nicht immer gerade ein friedliches Verhältnis. Eine Stunde History hier in Deutschlandfunk Nova. Nochmal bis hierhin zusammengefasst. Der Islam breitet sich im Affenzahn auf der arabischen Halbinsel aus, heutiges Saudi-Arabien, so im 7. Jahrhundert etwa. Und dann geht es ziemlich erfolgreich weiter. Der Nahe und Mittlere Osten und sogar auch Nordafrika werden von verschiedenen Herrschern erobert, die für sich in Anspruch nehmen, das Reich Mohammeds fortzusetzen. Aber dann waren die Augen vielleicht wieder mal größer als der Magen und die Belagerung von Konstantinopel scheitert. Jetzt schauen wir mal, wie es in den folgenden Jahrhunderten weiterging, und zwar mit Orientalist Lutz Berger, der auch ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Die Entstehung des Islam, die ersten 100 Jahre. Hallo Herr Berger.
Guten Tag.
Also nach Konstantinopel war erstmal Schluss mit der islamischen Expansion, Herr Berger. Warum?
das hat ganz viel mit der Frage zu tun, ob es für die Muslime gelohnt hätte, weiter zu expandieren, insbesondere was die Richtung Westen betrifft. Hier sind nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches, vor allem im westlichen Teil des Römischen Reiches, Nachfolgeherrschaften entstanden, deren Wirtschaft es bei Weitem nicht gelohnt hätte, diese Länder zu erobern, dafür große Aufwendungen zu unternehmen. Es gibt relativ wenig zu holen in den Gebieten nordwestlich des Mittelmeers. Was das Byzantinische Reich betrifft, so hat die Krise der muslimischen Expansion ab der Mitte des 8. Jahrhunderts auch damit zu tun, dass also die Byzantiner es verstehen, im 8., 9. Jahrhundert die Produktion der lokalen Bauern wieder für den Staat nutzbar zu machen und diese Bauern darüber hinaus an den Staat zu binden und auch in die Militärverwaltung einzugliedern, sodass das Byzantinische Reich im späten 8., vor allem dann im 9. und 10. Jahrhundert militärisch sehr viel stärker ist, als das zuvor im 7. Jahrhundert der Fall gewesen ist. Was aber den Westen betrifft, wie gesagt, ist das Entscheidende, die relativ eklatante Armut der Region, die eine Eroberung einfach nicht lohnend machte.
Hat man es dann aber geschafft, den Teil der Welt, den man zu dem Zeitpunkt schon erobert hatte, dann auch ja ein Riesengebiet, muss man sagen, den zu halten und auch politisch zu konsolidieren?
Das hat man geschafft und das hat sehr viel damit zu tun, wie Imperien generell auf der Welt entstehen. Das, was die muslimische Herrschaft auszeichnet, ist die Fähigkeit der relativ kleinen muslimisch-arabischen Herrschaftselite, fast überall, wo sie hingelangen, mit den lokalen Eliten zu kooperieren, diese lokalen Eliten davon zu überzeugen, dass es günstiger ist, mit den neuen muslimisch-arabischen Herren zusammenzuarbeiten, als entweder zu versuchen, die alte Oberherrschaft wiederherzustellen oder sich selbstständig zu machen. Das gelingt den Muslimen nicht zuletzt deshalb, weil sie in den ersten 100 Jahren weitgehend darauf verzichten, zu versuchen, die Unterworfenen von der Richtigkeit ihrer islamischen Religion zu überzeugen. Für die muslimischen Eroberer der ersten Jahrzehnte des Islam ist der Islam eine Religion vor allem für die Araber. Und sie streben nicht danach, die unterworfenen Christen oder Juden in diese Religion einzugliedern. Die Entstehung des Islamischen Reichs, die Konsolidierung des Islamischen Reichs in den ersten Jahrzehnten nach dem Tod Mohammeds ist also im Wesentlichen das Produkt einer Kooperation einer muslimisch-arabischen Militärelite mit einheimischen, vor allem städtischen Eliten, die sowohl die Verwaltung des Reiches zu großen Teilen übernommen hatten, als auch die Kontrolle der unterworfenen Bevölkerung.
Das heißt, Herr Berger, nach innen hin wird sozusagen konsolidiert. Nach außen hin sieht man erstmal nochmal von Expansionen Richtung Europa ab. Lassen Sie mich da nochmal nachfragen. Sie sagen, es hätte sich einfach für die Muslime nicht gelohnt. Das heißt, so diese Geschichte, dass vielleicht der Westen militärisch überlegen gewesen wäre, wie man in der Schlacht von Konstantinopel gesehen hätte, stimmt gar nicht so richtig.
Nun, die Eroberung Konstantinopels ist tatsächlich militärisch ein recht schwieriges Unterfangen. Konstantinopel ist seit der Stadtgründung immer gut befestigt gewesen und ist im 5. Jahrhundert von Kaiser Theodosius noch einmal mit starken Mauern, die man auch heute noch, wenn man nach Istanbul fährt, besichtigen kann, versehen worden. Die Stadt ist auf drei Seiten von Wasser umgeben. Konstantinopel einzunehmen ist einfach ein ziemlich schwieriges Unterfangen für jeden vormodernen Militärstaat. Im Westen kann man von militärischer Überlegenheit des Frankenreichs, auch der verbliebenen gotischen Herrschaften, Kleinherrschaften oder postgotischen Kleinherrschaften auf der Iberischen Halbinsel nicht sprechen. Es ist vollkommen klar, dass die Muslime besser organisiert sind, über größere Ressourcen verfügen und im Prinzip in der Lage wären, die postgotischen Herrscher im Nordwesten der Iberischen Halbinsel oder auch die fränkischen Herrscher im Gebiet des heutigen Frankreich zu besiegen, wenn sie das denn für notwendig erachtet hätten.
Aber es gibt ja auch die Schlacht von Tours-en-Poitiers, über die wir auch schon mal gesprochen haben in einer Stunde History, wo die Muslime auch von einem fränkischen Heer geschlagen wurden.
Ja, die Schlacht von Tours-en-Poitiers stellt eine Niederlage dar. Sie führt aber nicht unmittelbar dazu, dass die Muslime ihre Kontrolle über den Süden des heutigen Frankreichs aufgeben müssen. Es ist eine Niederlage, die aus der Sicht der Muslime nicht von besonders großer Bedeutung ist, einer muslimischen Streifschar, die dort von einem fränkischen Heer besiegt wird. Aber es ist nicht so, dass die Muslime nun die Hauptmacht ihrer Truppen nach Westen geschickt hätten, um dort das Frankenreich zu unterwerfen. Und auch die Niederlage in dieser aus muslimischer Sicht relativ unbedeutenden Schlacht führt nicht dazu, dass die Muslime sogleich Südfrankreich aufgeben müssen. Das hat auch damit zu tun, dass die nicht-muslimischen christlichen Eliten südfranzösischer Städte keinerlei Interesse daran haben, die muslimische Oberhoheit gegen die Oberhoheit des Frankenkönigs oder seines Hausmeiers einzutauschen.
Ein Streifzug durch die Geschichte des Islam hier in einer Stunde History mit Orientalist Lutz Berger. Danke Ihnen fürs Gespräch.
Gern.
Deutschlandfunk Nova.
718 also, da hat ein muslimisches Heer Konstantinopel belagert, allerdings ohne Erfolg. Eine Stunde History, ja. Heute heißt diese Stadt ja bekanntermaßen Istanbul, nicht länger Konstantinopel. Und da heißt unser Korrespondent Christian Buttgereit. Hi Christian.
Hallo, grüß dich.
Kann man denn in Istanbul eigentlich noch irgendetwas finden, das an diese Schlacht und auch an diese Belagerung erinnert?
Also nicht unmittelbar. Wir müssen bedenken, dass es sich um eine Belagerung handelte, also die Feinde nicht in die Stadt eingedrungen sind. Mhm. Und dort, wo sie sich aufgehalten haben, das war ja außerhalb der Stadtmauern, da ist die Stadt in den folgenden 1300 Jahren enorm gewachsen. Außerdem können wir davon ausgehen, dass die Belagerer kaum feste Gebäude errichtet haben, allenfalls vielleicht eine Moschee. Aber selbst die wäre wahrscheinlich durch eines der zahlreichen Erdbeben mit ziemlicher Sicherheit zerstört worden. Innerhalb der Stadtmauern, da wurden auf diesen Trümmern dann neue Gebäude errichtet. Und so, dass antike Stätten oft tief unter der heutigen Straßenoberfläche liegen. Das Deutsche Archäologische Institut hat in den 20er Jahren zum Beispiel nach Resten des Konstantinpalastes unweit der Hagia Sophia gesucht. Mhm. Und die mussten bis zu 8 Meter tief graben. Insgesamt geht man sogar von einer bis zu 30 Meter dicken Schutzschicht aus.
Wow.
Mittelbar gibt es aber schon Spuren, die auf die Belagerung hindeuten. Da ist zum einen die Stadtbefestigung, nachdem sich die Umayyaden bei Aleppo auf den Weg gemacht hatten. Da soll der gerade gekrönte byzantinische Kaiser Leo III. Die Verstärkung der theodosianischen Mauer veranlasst haben. Das ist nicht bei weitem die erste Belagerung und deshalb gab es ja eben auch schon Vorkehrungen für diesen Fall, zum Beispiel die Yerebatan-Zisterne. Das ist ein riesiges Wasserreservoir gegenüber der Hagia Sophia. Das stammt aber aus dem 6. Jahrhundert, also der Zeit Justinians und damit eben vor dieser Belagerung durch die Umayyaden 717-718.
Also eine Vorrichtung, um genügend Wasser zu haben, falls die Stadt belagert wird.
Genau, das war ja ganz wichtig und außerdem wurden die Einwohner auch aufgefordert, Vorräte für mehrere Jahre anzulegen oder, wenn sie das nicht tun wollen oder können, die Stadt zu verlassen.
Jetzt hast du ja gerade schon diese Moschee angesprochen, Christian. Das ist ja auch echt ein spannender Funfact rund um die Belagerung von Konstantinopel, denn die byzantinischen Herrscher haben sich eingelassen, eine Moschee zu errichten für kriegsgefangene Muslime und auch für muslimische Händler, die nach Konstantinopel kommen wollten. Gibt's die noch, diese Moschee?
Ja, also diese Moschee, das ist eine ganz spannende Geschichte. Da gibt es auch sehr, sehr unterschiedliche Darstellungen. Ich war selbst in Vorbereitung dieses Gespräches dort an und in der sogenannten Arab Jami, der arabischen Moschee. Aha. Die liegt unweit des Goldenen Horns im Stadtteil Karaköy, auch als Galata bekannt und damit außerhalb der damaligen Stadtmauern. An der Moschee ist auch eine Infotafel angebracht und darauf steht, dass sie eben nicht nur die erste Moschee der Stadt gewesen sein soll, von der aus der Gebetsruf zu hören war, sondern auch, dass sie auf Grundlage der von dir genannten Vereinbarung zwischen Kaiser Leo III. Und dem Umayyadenfeldherrn Maslama errichtet wurde. Und zwar 715 steht da. Spätestens hier kann man dann skeptisch werden, denn 715, da soll die Belagerung ja noch gar nicht stattgefunden haben. Die endete auch erst 718. Auch das angebliche Grab Maslamas, das sich im Hof der Moschee befindet, dürfte leer sein, denn Maslama war vor seinem Tod nach Syrien zurückgekehrt und er hat auch noch ein Grab in Damaskus.
Okay.
Ich habe über all diese Ungereimtheiten mit einem vertrauenswürdigen Historiker gesprochen und der sagt, diese angebliche arabische Moschee, die wurde erst kurz vor der Eroberung Konstantinopels gebaut und zwar als dominikanische Kirche. Wahrscheinlich auf den Grundmauern einer verfallenen griechischen Kirche. Dazu hat auch ein Dominikanerpater in den 40er Jahren ein Standardwerk verfasst. Er widerlegt darin eigentlich alle Thesen zu einem arabischen Ursprung dieser Moschee. Aber ehrlich gesagt erinnert die Arab Jami auch heute noch eher so an eine italienische Kirche mit einer langgestreckten Grundform, einem quadratischen Campanile, einem Glockenturm, bei dem eine Minarettspitze quasi nur aufgesetzt wurde.
Okay, das heißt aber diese Moschee, das hat man so ein bisschen retroaktiv rumgedichtet, um so ein bisschen mehr muslimisch-arabische Geschichte in die Stadt zu bringen.
Ja, vielleicht wollte man damit tatsächlich ein Stück Identität schaffen und auch, dass heute noch diese Infotafel da dranhängt, wieder besseren Wissen. Es zeigt ja auch, dass man von diesem Kult, der damals geschaffen wurde, eigentlich gar nicht richtig ablassen möchte.
Ja. Wenn du jetzt schon so eine Infotafel erwähnt hast, Christian, wie sieht das denn sonst so aus? Vielleicht auch an Schulen und Universitäten wird über die Belagerung Konstantinopels in der Türkei, und ich meine, Istanbul ist heute die größte und wichtigste Stadt der Türkei, wird da eigentlich noch drüber gesprochen?
Also, dass es Belagerungen gab, ja, das ist natürlich schon in der Schule Thema. Explizit mit 718 beschäftigt sich da, glaube ich, keiner. Die türkischen Schüler, die sollen sich eben lieber mit den siegreichen Errungenschaften und natürlich der Eroberung Konstantinopels durch Sultan Mehmed II. Beschäftigen, 1453. Dieser Stoff wird allen Kindern eingetrichtert und man beschäftigt sich natürlich eher mit den erfolgreichen Dingen. Aber in den Universitäten sieht das natürlich anders aus. Zumindest wer da Geschichte studiert, der setzt sich ausführlich mit diesen Belagerung in allen Einzelheiten auseinander.
Und wie sieht das so jenseits dieser Belagerung mit der Zeit der islamischen Expansion aus und auch den Siegeszügen der Umayyaden und so weiter, haben wir heute ja auch schon in der Sendung besprochen. Kann man da noch irgendeinen Türken mit hinterm Ofen hervorlocken?
Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen schwierig heutzutage. Also man muss sagen, natürlich hat das in der türkischen Geschichte relativ viel bewirkt. Sieht man mal den Zeitraum von Mohammed eben bis heute. Da muss man sagen, früher waren die Türken schamanisch orientiert. Sie sind dann irgendwann den Umayyaden begegnet und haben den islamischen Glauben angenommen. Mit dem Siegeszug des Islam verbreitete sich auch die Wissenschaft der Araber noch viel stärker in der heutigen Türkei. Und dieses Wissen war eben auch schon im Byzantinischen Reich sehr begehrt, etwa in den Bereichen Medizin und Architektur. Und während das Osmanische Reich doch eher ein Vielvölkerstaat war, mit einem wirklich Multikulti-Gemisch aus Muslimen, Juden, Christen, Anhängern anderer Religionen, hat sich eben durch Ereignisse wie etwa den Völkermord an den Armeniern im Ersten Weltkrieg oder dem Bevölkerungsaustausch mit Griechenland später dann das Verhältnis immer mehr zugunsten der Muslime verschoben, sodass in der modernen Türkei heute etwa 98% der Menschen zumindest nominell Muslime sind. Und die machen sich, glaube ich, relativ wenig Gedanken im Alltag darum, dass das Ganze auch auf die Umayyaden letztendlich zurückzuführen ist.
Christian Buttgereit ist unser Korrespondent in Istanbul und wir haben mit ihm über die Vergangenheit dieser Stadt und auch ihre Gegenwart gesprochen. Danke, Christian.
Ja, gerne. War für mich auch spannend, da zu recherchieren.
Deutschlandfunk Nova.
So, und jetzt zum Ende von Eine Stunde History spielen wir mal wieder ein Spiel, das immer alle Lehrbuchhistoriker wahnsinnig macht, aber ich mag es eigentlich ganz gerne. Wir spielen Hätte, Hätte, Fahrradkette, was wäre, wenn? Und zwar, was wäre, wenn die Belagerung von Konstantinopel vor 1300 Jahren, wenn die erfolgreich gewesen wäre? Matthias, wenn ein muslimisches Heer das christliche Konstantinopel erobert hätte, was hätte das für Folgen haben können?
Also vor dem Vergleich oder vor der Frage scheuen sich tatsächlich alle Historiker oder die meisten jedenfalls, weil das in die kontrafaktische Geschichte geht, also in einen Deutungsbereich, der davon ausgeht, dass das genaue Gegenteil der historischen Fakten wahr sein würde. Dieser Einwand, das nicht zu machen, ist natürlich berechtigt. Andererseits macht dieser kontrafaktische Blick eben sehr schnell klar, wie wichtig diese Schlacht und viele andere Ereignisse für uns heute noch sind. Mhm. Hätten sich also die Umayyaden 718 vor Konstantinopel durchgesetzt und hätten die Mauren 14 Jahre später vielleicht die Schlacht von Tours und Poitiers gegen das Heer einiger europäischer Stämme unter der Führung von Karl Martel nicht verloren, sondern gewonnen, dann hätten muslimische Verbände vom Westen nach Frankreich, Deutschland und Italien vordringen können. Und zudem wäre der Weg über das Oströmische Reich, den Balkan, das Gebiet der Awaren vom Osten her frei gewesen. Wir wissen natürlich nicht, was dann wirklich passiert wäre, aber es hätte immerhin die Möglichkeit bestanden, dass Europa mehr oder weniger gleichzeitig von Westen und Osten durch muslimische Heere angegangen worden wäre.
Und dann wären in Europa heute alle Muslime.
Naja, dass wir alle Moslems geworden wären, würde ja den Verzicht auf eine Art christlichen Widerstand bedeuten. Wahrscheinlicher ist, dass es viele Schlachten, Kriege und schwere Auseinandersetzungen gegeben hätte, die beide Seiten bis heute prägen würden. Vielleicht hätte eine Religion an Einfluss und Bedeutung verloren. Vielleicht hätte die eine Religion an Einfluss und Bedeutung verloren. Vielleicht hätte die eine über die andere gesiegt. Keine Ahnung.
Aber wenn wir wieder in die Realität und zu den gesicherten historischen Fakten zurückkehren, also nicht mehr kontrafaktisch sind sozusagen, müssen wir ja trotzdem auch feststellen, ne? Und wir merken es eben auch heute, dass sich beide Weltreligionen nicht gerade mit Samthandschuhen angefasst haben.
Also das stimmt, und erstmal muss man natürlich sagen, dass auf beiden Seiten hochgebildete Menschen waren und sind, die den Charakter der jeweils anderen Religion würdigen und natürlich auch den sozialen wie spirituellen Charakter eben beider Religionen anerkennen. Dennoch war das Verhältnis eher schlecht. Die Kreuzzüge beispielsweise führten über knapp 200 Jahre christliche Ritter in islamisches Gebiet, die Jerusalem befreien sollten, in Wahrheit aber oft genug schreckliche Blutbäder anrichteten. Ein gewaltiges osmanisches Heer, anders Beispiel, belagerte 1453 Konstantinopel erneut und dieses Mal erfolgreich. Das und die weiteren Eroberungen waren keineswegs weniger blutig. Daran schloss sich unmittelbar die Zeit der Türkenkriege an, in denen europäische Koalitionsheere gegen die Osmanen kämpften und so ihr weiteres Vordringen nach Europa verhinderten. Seitdem gibt es so etwas wie, ich nenne das mal, unsichtbare Grenze zwischen den beiden Religionen, die ein eher christlich geprägtes Europa und ein islamisch-osmanisches Reich hervorgebracht haben. Das Osmanische Reich hat sich im Laufe der Jahrhunderte an vielen Stellen geändert, aber der Kontaktraum mit dem Christenraum in Südosteuropa ist bis heute gleich geblieben.
Haben wir da eine historische Suppe, die schlecht schmeckt und die es vielleicht heute noch schwierig macht, so diesen Austausch zwischen Christentum und Islam?
Ich glaube schon, dass man das so sagen kann. Beide sind sich irgendwie fremd, weil sie über Jahrhunderte eher gegeneinander agiert haben und es wenig ernsthaften Austausch gegeben hat, der ja zwangsläufig eine beiderseitige Anerkennung und auch Kenntnis eigentlich zur Folge gehabt hätte.
Austausch, Matthias. Danke dafür. Damit kriegt man es nämlich hin, die eine Stunde History heute rund zu machen, für heute mit der Belagerung von Konstantinopel Schluss zu machen und aufs Thema nächste Woche zu drehen. Wobei das eigentlich auch nicht so ganz passt, denn bei der Berliner Luftbrücke ging es eigentlich nicht um Austausch, sondern eher einseitig darum, den Leuten in Ostberlin was zu essen rüberzuwerfen. Was da genau los war 1948, dann also in einer Woche. Markus Dichmann mein Name. Bis dahin. Ciao, macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.